zu unserem Podcast Inside Out. Und heute sprechen wir über das Thema Macht im weitesten Sinne. Mein Name ist Markus.
Mein Name ist Thomas.
Und wenn wir heute über Macht sprechen, wird es darum gehen, warum ist es gut, sich mit dem Begriff der Macht auseinanderzusetzen? Welche Konzepte gibt es dazu? Wir werden uns um Hirtenmacht und um Ordnungsmacht kümmern. Und ja, Thomas, was würdest du sagen, warum lohnt sich's heute zuzuhören? Welche Fragen werden wir heute denn beantworten oder behandeln?
Es lohnt sich zuzuhören, weil Macht etwas ist, mit dem wir alle in der Arbeit, in der Organisation zu tun haben, aber weil es ein Begriff ist, der eher eine negative Konnotation hat. Mhm. Und wir werden heute zeigen, was das Schöne an Macht ist und warum es auch gut ist, als Führungskraft zum Beispiel, sich sehr bewusst zu sein, dass es eine Fähigkeit ist, die eigene Macht wahrzunehmen und zu gestalten und dass damit auch Gutes in die Welt gebracht werden kann.
Und ich würde das gerne gleich aufgreifen zum Einstieg, bevor wir in irgendwelche Definitionen gehen. Warum ist vielleicht auch bei uns und einem Organisationskontext das Thema Macht so ein Stück weit verpönt?
Ja, ich glaube, wir müssen es historisch sehen. Die Älteren von uns erinnern sich noch an den Begriff der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Macht ist etwas, was mit schlechtem Handeln in Verbindung gebracht wird. Das ist ganz anders, wenn wir ans englische Wort Power denken, die Kraft, was zu tun. Und das ist auch der Grund, warum wir ja glauben, dass sich Führungskräfte darüber im Klaren sein müssen, dass sie Vertreter der Macht sind und dass das nichts Schlechtes ist, sondern dass Macht ja eigentlich von dem gotischen Begriff Mangan kommt, machen, etwas bewirken können und dass es darum geht, gemeinsam mit anderen eine bestimmte Richtung zu haben und eine bestimmte Ordnung aufzubauen. Und ich würde sogar noch weitergehen und würde sagen, wer führen will, braucht eine Selbstautorisierung. Mhm. Muss man sagen, ich mache das, weil ich dafür stehe und weil ich will, dass wir da und dahin kommen.
Jetzt hast du von Autorität von innen gesprochen. Es gibt ja andere Autoritäten. Ja, und jetzt im Zusammenhang mit Macht würde ich sagen, es gibt die Autorität von oben. Es gibt die Autorität vielleicht von der Seite. Wir sprechen ja oft von der Führungsgemeinschaft, also von den Führungskräften, von den Teammitgliedern, die auf der gleichen Ebene sind. Und es gibt ja die Autorität nach unten. Früher hat man ja gesagt, zu den Untergebenen, ja, der Vorgesetzte und die Untergebenen. Ich würde gerne mal darauf eingehen, was das jetzt mit unseren Begriffen hat, die zu tun hat, die wir jetzt einführen wollen. Du hast ja, glaube ich, eingangs schon gesprochen über das Thema Hirtenmacht und gesprochen über das Thema Ordnungsmacht. Was haben diese Begriffe jetzt mit unserem Machtkonstrukt zu tun und warum können die uns helfen und woher kommen die eigentlich?
Die beiden Begriffe Hirtenmacht und Ordnungsmacht sind in der Machttheorie von Michel Foucault verwendet worden. Wir wissen ja, dass Foucault sich jahrzehntelang mit verschiedenen Machtformen auseinandergesetzt hat. Und wir beide haben ja in der Diskussion gefunden, dass diese Begriffe der Hirtenmacht und der Ordnungsmacht wahnsinnig gut geeignet sind, um das Tun und Verändern in Organisationen zu beschreiben. Und ich hole mal ein kleines bisschen aus. Der Begriff der Hirtenmacht wird seit der Antike diskutiert. Und damit ist gemeint die Frage, wie schafft es ein Hirte oder eine Hirtin, eine ganze Gruppe von Individuen oder wenn wir von Tieren sprechen, eine Herde von Tieren, im Blick zu haben und in eine bestimmte Richtung zu bekommen. Der Hirte wacht, der Hirte hat eine Ahnung davon, wie es jedem Einzelnen geht, der Hirte hat aber auch die Gesamtkohorte im Blick und strengt sich an, damit diese Individuen oder wenn man beim Ursprünglichen bleibt, Tiere sich in die richtige Richtung bewegen. Und ich mache noch mal einen Schlenker. Die Hirtenmacht wurde intensiv von der Kirche, von der katholischen Kirche, seit dem Mittelalter eingesetzt in der Form des Pastoriats. Die Tatsache, dass es Gemeinden gab und Pastoren gab, die in einer Gemeinde einen Überblick über die Gemeindemitglieder, über die belasteten Familien, über die Gesamtentwicklung der Gemeinde hatten, sieht Foucault als eine berühmte Anwendung von der Hirtenmacht. Mhm. Und wenn wir an die Pastoren denken, dann haben die ja sowohl einzeln mit Leuten gesprochen, und es ist in diesem Zusammenhang ja auch die Beichte entwickelt worden, als auch im Gottesdienst mit allen gesprochen. Da werden also verschiedene Formen der Einflussnahme auf Einzelne und Gruppen systematisch zusammengebracht.
Mhm. Wenn wir schon bei dem Begriff der Hirtenmacht sind, fallen mir natürlich viele Beispiele ein zu den Organisationen, die wir heute erleben. Aber bevor wir vielleicht so auf dieses Thema, was macht es mit agilen Organisationen, hat der Hirtenmacht vielleicht auch was damit zu tun, würde ich noch gerne zu dem anderen Begriff kommen, der Ordnungsmacht. Bei Ordnungsmacht, da kriege ich so ein leichtes inneres Frösteln. Ich denke an Straßenverkehrsordnung, ich denke an Gesetze, ich denke an die Durchsetzung von Gesetzen, ich denke an Ordnungsmacht per Definition, also so dieses, was wir vielleicht umgangssprachlich als formale Macht bezeichnen würden. Jetzt weiß ich ja, dass du da viel geschrieben hast zu dem Thema und dich eingehend damit beschäftigt hast. Kannst du uns noch was dazu erzählen, zu diesem Konzept der Ordnungsmacht? Und wie grenzt sich das vielleicht da ab von der Hirtenmacht?
Du hast es schön eingeführt. Ordnungsmacht ist mit der Staatsmacht verwandt. Und die Grundidee von der Ordnungsmacht ist, es werden Regeln aufgestellt. Die Regeln gelten fürs gesamte Territorium, egal für wen, der sich dort bewegt. Und wenn sie nicht eingehalten werden, dann werden sie sanktioniert. Und das Aufstellen und Sanktionieren von Regeln ist ja was, was uns auch in Organisationen begleitet. Da gibt es eine Regel, wie viele Arbeitsstunden man machen soll, wie viel Urlaub es gibt, wie hoch dein Job bezahlt wird, an wen du berichtest, in welcher Abteilung du angeordnet bist. Und das hat ganz viel damit zu tun, Kräfte in eine Richtung zu lenken, unabhängig vom Individuum. Die Hirtenmacht war ja eine, wenn ich es zugespitzt sage, individuelle Unterordnungsbeziehung. Man hat sich seinem Hirten, seinem Pastor untergeordnet und konnte miteinander Dinge besprechen und aushandeln. Bei der Ordnungsmacht, Verwandtschaft zur Staatsmacht, geht es unabhängig von der Person darum, dass etwas für alle gilt. Und der Zusammenhang ist einfach der, das eine unterstützt das andere. Foucault hat so wunderbare Bilder von Machtgeflechten, dass also eine Stabilität entsteht, wenn sowohl Hirtenmacht als auch Ordnungsmacht kombiniert werden, dann muss man sich das vorstellen, so wie ein Korbgeflecht, wenn man nur genug flecht, eine wahnsinnige Elastizität und Stabilität hat.
Bevor wir jetzt zu sehr uns Foucault anheimgeben, was ich aber sehr, sehr interessant finde, und vielleicht kommen wir nachher nochmal dazu zurück, bin ich jetzt mal ein bisschen investigativ unterwegs heute. Und jetzt haben wir ja eine gute Praxis in unseren Podcasts, indem wir immer wieder Fallbeispiele uns anschauen. Und ich habe mal ein Fallbeispiel mitgebracht, das wir beide erlebt haben. Und zwar geht es um eine Organisation, die in einem Change-Prozess war, und eine Geschäftsführung hatte mit der ersten Führungsebene, glaube ich, in einem gut gemeinten und auch einem ganz gut strukturierten Veränderungsprozess überlegt, wo wollen wir uns mit unserer Organisation hinentwickeln, wie verändert sich unsere Umwelt, worauf müssen wir reagieren, wo wollen wir agieren, wo wollen wir Zeichen setzen. Und ich erinnere mich an diesen Prozess deshalb und an diesen Begriff der Macht, weil wir immer wieder zu hören bekamen, abwechselnd zu hören bekamen, so muss man sagen, einerseits von der Geschäftsführung, die sich darüber beschwert hat, dass man nach der ganzen Arbeit die erste Führungsebene überhaupt nicht das umsetzt, was man vereinbart hat und warum die eigentlich nichts tut von dem Besprochenen oder Vereinbarten. Und wenn wir mit der ersten Führungsebene gearbeitet und diskutiert haben, haben wir von denen gehört, warum trifft denn diese Geschäftsführung keine Entscheidungen? Warum ist denn das so schwer? Warum geht denn das hier so langsam? Wir haben doch einen gemeinsamen Transformationsprozess am Laufen. Was könnte uns diese Überlegung zu den Machtkonstrukten und zu den Formen von Macht dazu sagen oder wie könnte die uns da helfen in der Situation? Als Erklärungsmuster, als Handlungsidee.
Das ist ein wunderbares Beispiel. Schau mal, wenn man transformiert und eine neue Struktur einrichtet, und das hast du ja gesagt, das haben die gemacht, dann ist das ein Ausdruck für Ordnungsmacht. Wir machen es jetzt nicht mehr linksrum, wir machen es rechtsrum. Das kann man anordnen und dann kann man schauen, was passiert. Meistens, wenn man es nur anordnet, bei komplexem Change, das wissen wir beide, passiert nicht so viel. Deswegen musst du bei Change, also wenn du was anders machen willst, Ordnungsmachtaspekte, Neuregelungen verbinden mit Hirtenmachtaspekten. Und Hirtenmachtaspekte sind die, dass man, ich gehe nochmal in das Bild, häufig genug erklärt, warum man was macht, gemeinsam darüber diskutiert, ob das der richtige Weg ist oder ob man noch Dinge vergessen hat, auf individuelle Veränderungen, die vielleicht einzelne Leute besonders betreffen, ganz stark eingeht. Und so wie du es beschrieben hast, dass nämlich die Geschäftsführung gedacht hat, warum kapieren die das nicht, ist ein Beispiel dafür, dass die zu wenig mit denen geredet haben oder zu wenig Kontaktfläche hatten. Und andersrum, wenn man über die erste Ebene nachdenkt, die über die Umsetzungslangsamkeit entsetzt war, hat die gesagt, jetzt sollten die doch mal einen ordnenden Schritt machen. Mir fällt übrigens was ein, und da würde ich dich gerne zu fragen. Hirtenmacht und wenn ich sage individuelle Unterordnungsbeziehung, das passt ja so gar nicht zum Agilen, oder? Das Agile ist doch auf Augenhöhe. Und ich würde dich gerne mal fragen, was du glaubst, welche Rolle Machtbeziehungen in agilen Organisationen spielen oder was sich ändert? Und braucht man die überhaupt noch?
Ich glaube, dass dieses Konzept und vor allem dieses Geflecht, das du vorher eingeführt hast mit dem Korb, dem geflochtenen Korb aus Ordnungsmacht und Hirtenmacht, dass das aktueller ist denn je. Aus einem ganz einfachen Grund. Die in einer agilen Organisation, in welcher Reihenform oder Mischform auch immer, ist es umso wichtiger, die Programme, die Prinzipien, die Routinen gemeinsam durchzuziehen, diszipliniert durchzuziehen. Das wäre ein gutes Review machen nach einem Sprint zum Beispiel, also nach einem Projektabschnitt. Wirklich qualitativ, methodisch, gut moderiert, eine Retrospektive regelmäßig zu machen nach jedem Sprint, wo man ja überlegt, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Wie machen wir da weiter? Was haben wir daraus gelernt? Wie hat unser Verhalten dazu beigetragen? Welche Barrieren haben wir durch unser Verhalten aufgebaut? Und was ich damit meine, das ist eine informelle Ordnungsmacht, so könnte man es vielleicht sagen. Ja, es gibt eine Praxis, es gibt eine Routine, da würde niemand sagen, das ist eine autoritäre Anordnung, das ist eine Macht, die von oben durchgedrückt wird, das ist eine Selbstermächtigung, an die man sich im Idealfall diszipliniert hält und dadurch im wahrsten Sinne des Wortes auch Ordnung schafft. Die Hirtenmacht, glaube ich, ist wichtig, dass man mehr in Beziehungsnetzwerken und Kommunikationsnetzwerken denkt, dass man mehr auf Augenhöhe überlegt, um bei deinem Bild der Herde zu bleiben. Sind wir gerade momentan alle vielleicht zu viel Schäfchen und bräuchten wir jetzt mal den Hütehund und wer könnte diese Rolle übernehmen? Sorgen und achten wir füreinander oder achten wir aufeinander? Das wäre für mich dieser Aspekt der Hirtenmacht in einer agilen Organisation.
Ich würde das so ähnlich sagen. Ich würde sagen, egal ob du eine klassische Organisation oder eine neue Organisation hast, du kommst ohne ordnende Macht und beziehungsorientiertes Machthandeln, was wir jetzt Hirtenmacht genannt haben, nicht aus. Wird sogar weitergehen. Ich würde sagen, die Ordnungsmacht in agilen Organisationen drückt sich vor allem in der Einführung neuer Methoden aus. Mhm. Du kommst nicht drum rum, gemeinsam eine Rückschau zu machen, eine Retrospektive zu machen, sonst kannst du nicht mitmachen. Es gibt also eine größere Menge von methodischen Verordnungen als in einer hierarchischen Organisation. Und ich glaube, dass dieses Miteinander auf Augenhöhe sprechen auch was dazu mit zu tun hat, dass nicht unbedingt immer von oben nach unten eine Auseinandersetzung geführt wird, sondern auch auf Augenhöhe oder, wenn man es psychoanalytisch sagt, in der Geschwisterreihe eine Auseinandersetzung geführt wird und nicht von Mutter zu Tochter, sondern von Schwester zu Schwester oder Schwester zu Bruder.
Ich komme noch mal ganz kurz zurück zu unserem Fallbeispiel vorhin. Mhm. Ich habe ja auch die Frage gestellt, was wäre da jetzt der richtige Ansatz gewesen? Jetzt hast du von Geschwisterbeziehungen gesprochen und von Eltern und Kindern jetzt angesprochen. Wäre es damals in diesem Fall adäquat gewesen, dass die Geschäftsführung mehr Ordnungsmacht anwendet, mehr Entscheidungsprogramm selber durchführt und dadurch mehr Klarheit schafft? Also war die Gewichtung zwischen, wir machen jetzt alles im Rahmen der Hirtenmachtkonzeption auf so einer Geschwisterebene und weniger anordnend von oben herunter entscheidend, war es der falsche Mix damals?
Ich glaube, es war der falsche Kontaktmix. Ich weiß nicht, ob wir es schon so deutlich gesagt haben. Diese Workshops, die wir da organisiert haben, zeichneten sich ja dadurch aus, dass die Geschäftsführung am Ende und am Schluss dabei waren oder immer mal wieder dabei waren. Und die hatten ja ein hierarchisches Argument. Die reden nicht offen, wenn wir da sind. Mhm. Und sie haben sich dabei um was gebracht, nämlich sie haben sich darum gebracht, wirklich Dinge offen zu Ende zu diskutieren und sich näher zu kommen. Und insofern würde ich sagen, fehlte der Hirtenaspekt. Die Ordnungsaspekte, so wollen wir es machen, da waren ja diese Schlagworte End-to-End-Prozess und über die Silos hinweg die Prozessketten gestalten, waren richtige Überlegungen. Aber die feine Ordnung kam nicht zustande, weil dafür die permanente Auseinandersetzung zu gering gehalten wurde. Deswegen haben ja auch die erste Ebene gedacht, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Sagt es uns doch bitte. Und die Geschäftsführung hat gedacht, komisch, dass die so lahm sind und das nicht einfach umsetzen. Die haben sich nicht klar geredet.
Ich würde gerne einen nächsten Schritt gehen oder mal gemeinsam mit dir überlegen, was habe ich denn jetzt als Führungskraft von diesen Überlegungen? Du hast ja vorher davon gesprochen, es gibt diese ordnenden Anteile oder diese Ordnungsmachtanteile in einer Führungsrolle. Im Vorfeld haben wir einmal darüber diskutiert, wie funktioniert das mit den Zielvereinbarungssystemen, und dann heißt es so schön, Ziele werden heruntergebrochen und ich habe eine Strategie und idealerweise kann ich das dann auf meinen Bereich, auf mein Team übersetzen. Was darüber hinaus könnten wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben für diesen Spezialfall Führungsrolle? Denn das finde ich schon sehr herausfordernd, da nicht die Orientierung zu verlieren und zu sagen, ja, was ist denn jetzt die richtige Gewichtung? Muss ich das immer situativ entscheiden? Gibt es vielleicht eine Handlungsmaxime in meiner Führungsrolle?
Ich glaube, das Erste ist, dass ich mir als Führungskraft klar mache, welche meiner Führungsarbeiten sind eher der Hirtenmacht zuzuordnen und welche sind eher der Ordnungsmacht zuzuordnen. Und in unseren Workshops, die wir dazu anbieten, wird immer ganz schnell klar, es gibt die Ordnungsfreaks und die Hirtenfreaks. Da gibt es welche, die reden viel lieber in Einzelsituationen und in Gruppen. Die sind auf der Hirtenseite und vernachlässigen das ordentliche, strukturierende, indem sie eine Entscheidung treffen und auf die Einhaltung gucken. Also wenn man an diese alten Kreisläufe denkt, dann fehlte oft der letzte Punkt des Kontrollierens. Mhm. Und dann gibt es auf der anderen Seite Führungskräfte, die sind sehr stark in ihren Ordnungssystemen unterwegs, kontrollieren gerne Urlaubszeiten, sind sehr gut informiert, wie das Budget eingehalten wird und setzen Regeln und entwickeln Regeln. Wenn wir bei dem Bild des Geflechts bleiben, dann ist die Frage, die sich die Führungskraft stellen muss, ist der Mix, den ich gerade anbiete, für das, was gerade ansteht, an primärem Ziel oder an notwendiger Veränderung oder an Bearbeitung von Ärger im Team richtig? Oder sollte ich auf der einen oder anderen Seite zulegen oder reduzieren? Ich glaube, das ist das Wichtigste. Es gibt mir eine Unterscheidungsmöglichkeit. Und dann kann ich mich fragen, mehr davon oder mehr davon?
Ich finde einen guten und schönen Gedanken, der immer hilft. Also du sagst, ich muss entscheiden oder ich muss genau mir überlegen, in welchem Kontext soll ich gerade handeln als Führungskraft und darauf sollte ich das abstimmen. Ja, das trifft ja für viele Konzepte zu, aber gerade für diesen Machtaspekt finde ich ganz besonders. Und wann ist tatsächlich in der Krise eine Entscheidung fällig? Die muss schnell passieren. Und wann muss ich mehr als Hirte unterwegs sein und Kommunikation pflegen oder man könnte auch sagen, wie der Gärtner gute Gartenbeete kultivieren, dass da auch sich etwas entwickeln kann. Du hast ja anfangs sehr positiv von Macht gesprochen. Der englische Begriff Power löst bei mir ganz was anderes aus als der deutsche Begriff Macht. Ich musste gerade an die Star Wars-Filme denken. Da gibt's ja die dunkle Seite der Macht. Was ist denn jetzt in unserer Unterhaltung oder bei unserem Machtkonzept die helle Seite der Macht, ja, die Seite der Jedis sozusagen?
Ja, es gibt natürlich verschiedene Typen von Macht. Und es gibt zum Beispiel die selbstbezogene Macht, die nur dafür da ist, dass es mir gut geht und dass mein Einflussgebiet größer wird. Es gibt auch eine anlehnende Macht. Da mache ich alles, was jemand noch mächtigerer von mir will. Und es gibt die der Gemeinschaft dienenden Macht. Mhm. Das heißt, Macht ist eigentlich nur das Werkzeug. Die Zielrichtung, ob es der Gemeinschaft dient, ob es der Destruktion dient, ob es meinem Ego dient, die sind abhängig von der Situation und von meinen Werten. Ich möchte noch auf was kommen, weil wir haben mit Foucault angefangen, ich höre mit Foucault auf. Macht, sagt er, ist ja keine geheimnisvolle Substanz, sondern Macht ist eine besondere Art von Beziehungen zwischen den Menschen. Wir alle sind Empfänger von Macht und geben Macht zur gleichen Zeit auch weiter. Und Machtbeziehungen machen es wahrscheinlich, dass jemand in einem bestimmten Sinne handelt. Aber nie absolut sicher. Das wäre eine Gewaltbeziehung. Das kennen wir ja schon aus dem Begriff der doppelten Kontingenz, Kontingere, Abhängigkeit, ursprünglich als abhängig von Gott gemeint, wird in der Soziologie benutzt, um zu zeigen, wenn ich dir die Hand gebe, kannst du mir die Hand auch geben oder sie ausschlagen. Mhm. Ich weiß nicht, wenn ich Macht ausübe, was mein Gegenüber damit macht. Aber ich muss es trotzdem versuchen. Und wenn ich es versuche, gebe ich die Macht auch weiter. Und last but not least, Macht haben ist ein schönes Gefühl. Ohnmacht haben ist ein schlimmes Gefühl. Mhm. Und Führungskräfte, die die Arbeit der Macht, so würde ich das sagen, in der Organisation machen sollen, dürfen es genießen, dass sie was bewirken können und dass sie eine Gruppe wohin bringen, eine Organisation ordnen und neu ordnen und müssen sich damit auseinandersetzen, ob ihre Werte passen.
Ich finde, das ist fast ein guter Schluss, wunderbar zusammengefasst. Es kommt darauf an, mit welcher Haltung ich auch an Macht herangehe und wie ich sie nutze. Ich habe dazu mir vorher überlegt und ich wusste nicht, ob es passt, aber jetzt passt es, glaube ich, sehr gut zum Abschluss. Und anstelle eines Bildes würde ich heute ein Zitat gerne vorlesen von dem Lao Tse. Und dieses Zitat geht so: Das sind die besten Führer, von denen, wenn sie ihre Aufgabe vollendet haben, alle Menschen sagen, wir haben es selbst getan.
Vielen Dank, Markus.
Ich danke auch für das schöne Gespräch und wie immer freuen wir uns über Feedback und in unseren Shownotes findet ihr auch unsere Adresse, an die könnt ihr gerne schreiben, wenn ihr noch Anregungen für unsere Podcast-Reihe habt. Danke, lieber Thomas, und ja, bis zum nächsten Mal.
Danke, Markus, und tschüss zusammen.